Geburtskanal, der Podcast für den besten Start ins Leben. Eine Produktion für Henrike, dem Mutter-Kind-Zentrum in Hannover.
Ein neues Jahr. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gekommen. Und passend zum Start ins neue Jahr soll es tatsächlich heute um Babys gehen, die ein bisschen Starthilfe brauchen. Das heißt, wir wollen über die Erstversorgung durch Kinderärzte sprechen. Dazu ist bei mir im Studio zu Gast Dr. Marlene Buck, neonatologische Oberärztin bei uns im Perinatalzentrum. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Kinderärztin in der Neonatologie stelle ich mir wahnsinnig emotional vor.
Tja, ich sage aber immer, wir machen Intensivmedizin fürs Herz. Der ganz große, überwiegende Teil meiner Patienten hat ja eine gute Prognose, also ein gutes Outcome. Also die brauchen für eine Zeit lang intensiv unsere Hilfe. Und zum Schluss werden die reif und groß und dann gehen die nach Hause und manchmal kommen die uns später besuchen. Und neulich habe ich Fußball auf dem Gang gespielt mit einem Jungen, der mich manches graues Haar gekostet hat, weil ich manche Nacht mit ihm gewacht habe. Und das ist dann natürlich einfach nur toll.
Und du hast ihm auf dem Weg ins Leben geholfen?
Ja, das ist immer total toll, wenn Eltern dann nochmal irgendwie Fotos schicken oder so.
Das glaube ich.
Nochmal vorbeikommen und uns die Kinder zeigen, das ist einfach dann...
Oh, voll schön.
Ja, ganz emotional, ganz schön.
Ja, das glaube ich. Emotionaler Job. Wann fängt denn dein Job sozusagen bei uns an? Wann kommst du ins Spiel? Ist das schon vor der Geburt? Ist das im Kreißsaal, im OP oder wirklich erst mit der Sekunde, wo das Baby das Licht der Welt erblickt?
Wir machen multiprofessionelle Beratung, also Schwangerenberatung mit den Frauenärzten zusammen. Wenn wir wissen, dass Kinder krank sein könnten oder zu früh kommen werden, dann beraten wir gemeinsam. Da gibt es ja manchmal schwierige Entscheidungen zu treffen. Also wie kann die Schwangerschaft weiterlaufen? Ab wann gibt man bestimmte Medikamente? Welche Schwangerschaften haben vielleicht auch keine Prognose, ausgetragen werden zu können? Also das müssen wir gemeinsam machen und darin sind wir, denke ich, gut.
Okay, also da bist du schon weit vor dem Geburtsprozess sozusagen im Spiel. Wie ist es dann im Krankenhaus, wenn das Kind jetzt zur Welt kommt? Wann beginnt dein Einsatz? Wie wirst du gerufen?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt ja Frauen, bei denen so ein bisschen absehbar ist, dass sie vielleicht ein Frühchen kriegen werden. Da versuchen wir dann immer schon mal vorher mit den Müttern und ihren PartnerInnen zu sprechen, darüber, wie es sein könnte. Und das macht Sinn, dass man das in einer hoffentlich noch ruhigen Minute tut. Also vielleicht bevor starke Wehen eingesetzt haben. Deswegen, also wenn die Frauenärztinnen jemanden aufnehmen, von dem sie denken, potenzielle Frühchengeburt, sagen sie uns Bescheid und dann gehen wir hin und sprechen schon mal mit denen und erklären so ein bisschen, wie läuft das ab, was ist so das normale Prozedere. Und dann, wenn es zur Geburt kommt, dann rufen uns die KollegInnen an und wir kommen und stehen parat und warten, dass das Kind da ist.
Okay, stehen parat heißt, du bist wirklich mit im Kreißsaal dabei oder bist du in einem anderen Raum?
Unterschiedlich, also je nach Situation, was die Mutter braucht. Also eine Geburt ist ja einfach ein geschützter Bereich und es gibt Frauen, die brauchen, dass wenig Menschen da sind, dann warten wir schlichtweg vor der Tür oder in unserem Erstversorgungsraum. Und es gibt Familien, denen das Sicherheit gibt, dass wir direkt vor Ort sind und sie sehen, wie wir das Kind übernehmen. Aber meistens tatsächlich steht eine Hebamme bereit mit einem warmen Tuch oder einer Tüte, erkläre ich gleich, was das heißt, nimmt das Kind und verlässt eher zügig den Raum, je nachdem, wie früh das Kind ist. Wenn das Kind nur ein bisschen zu früh ist, dann kann man da kurz noch Zeit verbringen und es den Eltern zeigen und so. Wenn die allerdings sehr früh sind, dann brauchen die schnell unsere Hilfe und dann müssen die mal bei Zeiten zu uns kommen.
Erzähl mal, die Tüte ist bestimmt nicht die Einkaufstüte.
Das erzähle ich auch immer den Eltern vorher, weil es tatsächlich aussieht wie ein Müllbeutel. Es ist natürlich keiner. Es ist ein steriler Plastikbeutel, den wir für Kinder einsetzen, die sehr klein sind. Also in der Regel so unter 1000 Gramm, weil die Kinder so unendlich schnell frieren und Verdunstungskälte ein sehr starker Faktor im Kampf gegen Kälte ist. Und es ist tatsächlich unser Erzfeind, ist Kälte. Die Kinder kommen ja aus einem Raum, in dem es immer 37 Grad warm ist, sodass eben tatsächlich die Kinder, wenn sie auch nur einen kleinen Temperaturverlust haben, davon sehr krank werden können. Und deswegen eben die Tüte, dass das Baby da reingelegt wird und während es über den Gang zu uns getragen wird, eben nicht kalt wird. Und tatsächlich versorgen wir die Kinder dann auch, während sie in ihrer Tüte drin liegen.
Okay, klingt tatsächlich echt abgefahren. Aber wenn es Leben rettet. Wir haben jetzt über den Fall gesprochen, dass ihr wisst, wenn sozusagen Kinder zu früh auf die Welt kommen oder vielleicht auch mit Komplikationen. Das weiß man ja nicht immer. Das heißt, wenn jetzt sich unter der Geburt rausstellt, oh, das Kind hat vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten, wie ist es dann? Werdet ihr dann einfach schnell dazu gerufen oder wie muss ich mir das in eurem Alltag dann vorstellen?
Das ist unterschiedlich. Also manchmal lässt es sich ja absehen, weil die CTG, also die Herztonüberwachung unter der Geburt schon nicht mehr ganz optimal ist. Dann rufen uns die KollegInnen schon einfach an nach dem Motto, ich weiß nicht so genau, kannst du schon mal kommen? Im Zweifelsfall stehe ich dann da und dann sagen die mir, alles gut, kannst wieder gehen und dann gehe ich halt wieder. Manchmal ist das aber auch so nicht abzusehen und alles war vorher gut und plötzlich möchte ein Kind meine Hilfe. Dementsprechend passiert das, dass mich jemand anruft, ich plötzlich alles andere fallen lasse und dann mal eben schnell hingehe. Deswegen ist das ganz praktisch, dass ich nur eine Treppe entfernt bin. Meine Anreise ist also denkbar kurz. Ich düse einmal schnell nach unten und bin ja schon da.
Ihr seid auf der zweiten Etage jetzt gerade noch in Kirchrode, ne? Genau. OP und Kreißsaal sind auf der ersten.
Genau, das ist etwas, was sich zum Glück bald ändert, wenn wir ein schönes Mukits kriegen. Das ist auf einer Etage.
Mukits, genau, unser Mutter-Kind-Zentrum Henrike, was bald eröffnet, reden wir auch gleich noch drüber. Könnt ihr dann tatsächlich schon was im Bauch noch bewirken oder ist dein Job wirklich ab Sekunde null, wenn das Baby da ist?
Also ich bin zuständig, wenn das Baby da ist.
Okay, alles klar. Vorher sind dann wahrscheinlich die anderen da.
Ja, vorher sind Frauenärztinnen zuständig. Und es ist mal ganz lustig. Ich sage mal, die haben in meinen Augen einen ganz aufregenden Beruf, weil sie zwei Patienten haben und einer ist im anderen drinnen. Ich finde meins ja viel einfacher. Ich habe wenigstens das Baby da und kann was tun. Ist nicht in einer Frau drin. Das ist so praktisch.
Okay, du hast nur einen Patienten, ne?
Exakt, genau.
Jetzt haben wir gerade über Kinder mit sozusagen Startschwierigkeiten gesprochen. Was bedeutet denn das, wenn die Starthilfe bekommen?
Das ist ganz abhängig davon, wie reif ein Kind ist. Ein reifes Kind braucht häufig wenig Hilfe. Was jedes Kind braucht, ist Wärmeerhalt und Stimulation. Dafür trocknet man ein Kind am besten einfach als allererstes ab, weil die ja nass sind und Verdunstungskälte eben die Kinder kalt macht. Und dann muss man es gut beobachten, ob es mehr Hilfe in Anspruch nehmen möchte. Da sind so typische Dinge, auf die man achtet. Was für eine Farbe hat ein Kind? Wie bewegt sich das? Was für einen Muskeltonus hat das? Was für eine Herzfrequenz hat das? Und atmet das? Und wie atmet das? Das sind so die vier Dinge, mit denen ein Kind zeigt, ob es Hilfe braucht oder nicht. Die allermeisten zeigen, es geht ihnen gut und fertig. Die brauchen jemanden wie mich bei der Geburt überhaupt nicht. Und die wenigen, die Hilfe brauchen, das ist manchmal eben absehbar, manchmal aber auch wirklich nicht. Das war alles gut, plötzlich kommt das Kind da raus und kann halt nicht plötzlich alleine alles tun. Ich finde das ja persönlich geradezu erstaunlich, dass die Kinder im Bauch wachsen und plötzlich werden die geboren und plötzlich können die das alles. Plötzlich atmen die einfach und können Gasaustausch und die, die Hilfe brauchen, die werden dann eben in einen Versorgungsraum gebracht, in dem ist es schön mummelwarm, es ist hell, damit wir gucken können. Dann gucken wir die Kinder eben an, stimulieren sie, trocknen sie und würden dann eben anfangen, wenn sie das nicht alleine tun, sie zu beatmen, wenn sie nicht ausreichend alleine atmen können.
Was heißt das genau? Was macht ihr mit der Lunge?
Also man setzt eine Maske über Mund und Nase und muss den Kopf gut positionieren, damit die Atemwege frei sind. Und dann gibt man eben Luft in die Lunge. Und dadurch, dass man die Kinder beatmet, kommt deren Kreislauf in Betrieb und die Herzfrequenz wird schneller. Und dann muss man das manchmal eine Zeit lang machen und dann fangen die selber an zu atmen. Da muss man denen noch ein bisschen Atemhilfe geben. Das heißt, dass man die Maske über Mund und Nase lässt und eine Druckunterstützung gibt, sodass das Kind eben selber atmen kann, aber die Maschine hilft. Und hoffentlich brauchen die das dann noch, weiß nicht, vielleicht eine Viertelstunde oder so. Und dann sind sie fertig und können alles alleine. Dann muss man sie nachüberwachen. Ich tue das ehrlicherweise gerne einfach, indem ich sie auf ihre Mama drauflege. Dann nehme ich alle Kabellage und nehme das Kind unter Monitorüberwachung und lege es einfach auf die Mama drauf. Dann kann es bei Mama sein und gleichzeitig von mir überwacht werden.
Cool. Und dann klappt das doch von alleine. Also es ist eine ganz temporäre Unterstützung, die ihr da gebt.
Genau, bei reifen Kindern ist das häufig tatsächlich ein relativ kurzer Zeitraum, in dem sie jemanden wie mich brauchen. Und das ist eine ganz schicke Sache, wenn jemand, der das alltäglich macht und gut kann, schnell verfügbar ist und einfach da ist.
Du hast jetzt noch drei andere Sachen. Du hast gesagt, die Farbe guckst du dir noch an, Muskeltonus. Was kann man da sozusagen ablesen und unterstützen?
Ein Baby kommt häufig ein bisschen blau auf die Welt, weil die unter dem Geburtsvorgang und auch in Mamas Bauch nicht so eine hohe Sauerstoffsättigung haben. Und es soll dann bitte rosafarben werden. In der Regel fängt die rosig werden zentral an, dass sie eben rosafarbene Lippen kriegen und einen Stamm und irgendwann sind sie ganz rosa. Ein gesundes Kind hat einen hohen Beugetonus. Das heißt, dass die mit angezogenen Ärmchen und Beinchen auf die Welt kommen, zugekniffene Augen haben und dich im besten Fall anschreien. Schreiende Patienten sind insofern immer gut, als dass die auch immer atmen. Das ist immer gut. Und wer atmet, hat auch einen anständigen Herzschlag.
Ja.
Die Hilfe brauchen, sind blau oder weiß und schlapp und tun nichts und haben dann häufig eine ganz langsame Herzfrequenz, die, wenn man sie beatmet, dann steigt. Babys sind ganz dankbare Patienten, weil man mit wenigen Maßnahmen, wenn man sie gut kann und ausführt, ihnen ganz passgenau helfen kann.
Auch eine Magensonde legt ihr manchmal. Wann und warum und wie lange?
Das sind Patienten, die länger unsere Patienten sein werden. Wir haben ja eben gesprochen über reife Kinder, die sozusagen Starthilfe in Anspruch nehmen und nach einer halben Stunde mich gar nicht mehr brauchen und dann einfach bei Mama bleiben. Die brauchen keine Magensonde, die brauchen nichts weiter außer ihre Eltern. Und dann gibt es Patienten, die länger meine Patienten sein werden. Das können sein Frühgeborene oder Reifgeborene, die irgendein anderes Problem haben und die dann länger eine Atemhilfe brauchen. Und wenn man lange immer eine Druckunterstützung gibt, dann ist es so, dass man den Magen entlasten muss. Und dann legt man eine kleine Ernährungssonde und dann kann die Luft, die durch die Atemhilfe zu viel im Magen ankommt, dadurch entweichen. Und manche Kinder ernähren wir auch über diese Sonden, andere Kinder haben die nur kurz und dann brauchen sie die nicht mehr.
Wir haben jetzt gerade über Kinder gesprochen, die ein bisschen Komplikationen haben oder Frühchen was brauchen. Die denn für Starthilfe von dir?
Frühchen sind ja einfach noch nicht fertig und brauchen deswegen mehr Hilfe. Wir stehen in unserem Erstversorgungsraum, der ist schön warm geheizt, also 32 Grad warm. Das heißt, wir schwitzen, aber das machen wir für unsere Patienten, denn es ist einfach deutlich einfacher, sie warm zu halten, wenn die Umgebungstemperatur warm ist. Und fangen als allererstes mit Atemhilfe an. Es ist so, dass Frühchen Lungen einen Stoff zu wenig haben, der sie öffnet. Und wenn man sehr zügig mit einer Atemhilfe anfängt, dann kann man den Stoff, der schon da ist, erhalten. Das heißt surfactant. Und sodass wir zur Begrüßung, guten Tag, hier ist eine Maske mit Atemhilfe. Und eben dann ganz vorsichtig anfangen, dass wir das Kind gut lagern, einen guten Wärmeerhalt machen. Das heißt, dass man das Kind sehr passgenau in einem Wärmefeld versorgen muss, weil Frühchen viel temperaturanfälliger sind als reife Neugeborene und viel schneller krank werden, wenn sie einem kalt werden. Sodass man da sehr vorsichtig vorgehen muss.
Wärmefeld heißt wahrscheinlich einfach, die liegen auf einer warmen Oberfläche, ne? Oder wie muss
die liegen in einem warmen Raum, auf einer warmen Oberfläche, unter einem Wärmestrahler.
Okay, mehr Wärme geht nicht.
Genau, in Zeit stellen wir noch Wärmestrahler von der Seite.
Wow.
Ja, genau, ja. Also es ist warm. Wir kennen die Deo-Marke eines jeden Kollegen. Und dann machen wir eben als erstes Atemhilfe. Das machen wir auch in der Regel einfach über eine Maske, die man so über Mund und Nase legt. Es gibt eben kleine Masken. Wenn die Kinder sehr klein sind, kann das schwierig sein, eine Maske gut abzudichten. Aber häufig geht auch das. Dann legen wir manchmal so einen kleinen Schlauch in die Nase, über den wir die Atemhilfe anschließen können. Und dann würden wir, wenn das so passiert ist, als nächstes einen IV-Zugang legen.
Das ist was?
Einen Zugang in die Vene. Das funktioniert bei Frühchen genauso wie bei großen Menschen auch, dass man eben mit einer Nadel so ein kleines Plastikschläuchlein in die Vene positioniert, über das man Infusionen und Medikamente geben kann. Und dann schließen wir gleich eine Infusion an. Es ist so, dass Frühchen ja eigentlich dafür gebaut sind, immer über die Nabelschnur kontinuierlich versorgt zu sein. Und das müssen wir imitieren, indem wir eben sie weiter versorgen. Und dann wird als allererstes so eine Zucker-Salz-Lösung angeschlossen, damit sie weiter versorgt sind. Und dann spritzen wir ihnen ein Medikament, was sie daran erinnert, dass sie doch bitte atmen sollen. Das ist Koffein. Und eben ihre Magensonde gelegt. Und dann wäre so das Nächste, dass man ihnen Surfactant gibt. Das ist ja der Stoff, der die Lunge aufmacht, damit sie atmen können. Und Frühchen haben davon zu wenig und dann muss man ihnen das von außen geben. Das heißt, dass wir eine ganz kleine, feine Sonde über ihre Stimmritze in die Luftröhre legen und das Medikament da rein träufeln.
Wie einfach geht das? Weil wenn du von Frühchen sprichst, das ist ja alles mini, mini, mini klein. Das ist trotzdem möglich, weil euer Equipment dann so filigran ist? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, wir haben einfach alles in klein. Also es funktioniert genauso wie bei großen Menschen, es ist nur einfach klein. Aber ja, es braucht Erfahrung, bis man das mit kleinen Menschen kann. Wenn man mir jetzt einen erwachsenen Patienten gibt, dann gucke ich genauso kariert aus der Wäsche wie die erwachsene Mediziner, wenn man denen Frühchen gibt. Also als ich für einen Notarztkurs im Friederikenstift hospitiert habe, haben die mir plötzlich so einen Mann mit einem Vollbart hingelegt. Die stand da mit meiner Maske und dachte, Es gibt auch Videolaryngoskope. Wenn man diese kleine Sonde in die Stimmritze stecken möchte, dann geht man mit so einem Metallspatel in den Mund des Kindes und nimmt die Zunge zur Seite, sodass man durch den Mund des Kindes die Stimmritze angucken kann und eben die Sonde da platzieren kann. Und es gibt solche Geräte, die eine kleine Kamera am anderen Ende haben. Dann kann man das manchmal einfacher machen. Aber es gibt es auch in klein.
Okay, und dann funktioniert die Lunge wie bei einem normalen Baby? Oder wie muss ich mir das dann vorstellen, wenn ihr diesen Koffeinkick gegeben habt?
Genau, das ist ja daran, damit das Kind immer atmet und hoffentlich keine Pausen macht. Dann kriegt es eben eine Atemhilfe oder nicht-invasive Beatmung und das Medikament in die Lunge. Und viele sind dann schon ausreichend versorgt. Es gibt welche, die nicht selber anfangen, ausreichend zu atmen oder die sehr viel Sauerstoff brauchen, die man dann beatmen muss. Das sind aber wenige. Die meisten atmen dann an einer nicht-invasiven Beatmung schon selber.
Cool.
Das wäre so, was wir tun. Und dabei muss man einen guten Mittelweg finden zwischen zügig arbeiten und das Kind nicht so doll stressen. Denn alle Stressfaktoren wie Kälte, Missempfindungen machen Blutdruckschwankungen und mit jeder Blutdruckschwankung steigt das Risiko, dass man Folgeerkrankungen erzeugt. Und deswegen müssen wir uns immer so ein Stück weit mit unseren Patienten einigen.
Okay.
Und müssen eben, es müssen Menschen versorgen, die das gut können und erfahren sind.
Also auch ein paar hundert Gramm Kinder sind so richtige kleine Persönlichkeiten, die sagen sehr klar, was sie wollen und was sie nicht.
Inwiefern merke ich denn das?
Wenn du die irgendwie hinlegst und die finden das doof, dann rappeln die so lange, bis du kommst und die so hinlegst, wie die gerne liegen wollen.
Okay, also sie machen sich schon bemerkt.
Ja, ja, die.
Ab Minute eins.
Genau, die sagen, wo der Hase lang geht und mit all unseren Maßnahmen müssen wir uns immer mit denen einigen. Das, also nicht so Erwachsenenmediziner machen sie mal den Mund auf und dann macht einer einfach den Mund auf, so funktioniert das nicht bei uns.
Du hast jetzt von Maßnahmen gesprochen. Wir haben jetzt gerade über Wärme gesprochen und über die Lunge. Ja, was gibt es noch für Maßnahmen, die du als Kinderärztin bei einem Frühchen durchführst? Wie ist das, wie du hast gerade auch Blutdruck und Herz und sowas angesprochen. Gibt es da auch Maßnahmen, die du durchführen musst, wenn es notwendig ist?
Ja, aber da mit so der Grundversorgung sind die meisten Frühchen zufrieden. Und das Nächste, was sie brauchen, ist menschlichen Kontakt. Denn der Mensch ist ein Rudeltier und wir sind für ganz viel gebaut und können ganz viele verschiedene Situationen gut meistern. Einsamkeit gehört nicht dazu. Und deswegen kann man mit menschlichem Kontakt Menschen sehr helfen. Und tatsächlich ist es so, dass die Kinder, wenn man sie frühzeitig Kontakt haben lässt, und das heißt, dass wir sie, nachdem wir diese ersten Maßnahmen gemacht haben, also Atmung stabilisieren und initialisieren, einen Zugang legen, Infusion dranhängen, Medikament in die Lunge geben, auf ihre Mutter drauflegen. Oder wenn es der Mutter aus irgendwelchen Gründen gar nicht gut genug geht und die nicht für uns verfügbar ist, die Partner, Partnerin, wen wir da gerade so haben. Und dann also kommt die Person, also häufig eben dann die Mutter, in unseren megawarmen Erstversorgungsraum. Und dann nehmen wir das Baby mit all seinen Aufklebern und Kabeln, die wir so an ihm dran gebaut haben und legen es einfach auf die Mama drauf und dann bleibt es da erstmal einfach liegen.
Und dann wird gebondet.
Genau. Und es ist so, dass die Kinder, die das machen dürfen, die sind stabiler. Die atmen regelmäßiger und die haben einen stabileren Blutzucker und die haben einen stabileren Kreislauf.
Also Bonding ist die beste Medizin.
Ja, ehrlicherweise schon. Das ist sozusagen Atemtherapie, ne? Indem man die auf jemanden drauflegt, der atmet und Kreislauf macht. Dann imitieren die das.
Faszinierend, total faszinierend. Und das bei so kleinen Würmchen, ne?
So, dass wir das eben dann häufig schon noch im Erstversorgungsraum machen. Und dann bleiben die Kinder häufig eine ganze Zeit lang einfach erstmal auf ihrer Bezugsperson liegen. Und danach wird dann eingezogen oben bei uns auf Station.
Klingt, dass die da länger bleiben.
Ja, genau. Die ziehen dann in ihr Häuschen sozusagen, in ihren Inkubator und dann werden sie auch häufig das erste Mal gewogen. Das ist immer ganz lustig. Die Eltern fragen mal nach der ersten Versorgung, wie viel wiegt es denn? Und wir sagen, keine Ahnung. Wir haben uns um überlebensnotwendige Dinge wie Atmen und Kreislauf gekümmert und jetzt sind sie drin. Gewogen wird danach, sodass wir tatsächlich in der Erstversorgung schätzen, wie viel die Kinder wiegen.
Inkubator ist der typische Brutkasten, wie man früher gesagt hat, oder ist das nochmal ein Schritt weiter mit mehr medizinischer Versorgung?
Also unsere Inkubatoren können mehr als die früher. Also ein Inkubator kann Mikroklima machen. Das heißt, wir entscheiden, wie warm und wie feucht es da drinnen ist und wie viel Sauerstoff eingeleitet wird. Unsere neueren Inkubatoren sind so, dass die so aus Plexiglas sind. Die haben ein Dach, was man hochklappen kann und man kann die Wände versenken, falls man irgendwelche Dinge an dem Kind tun muss. Dann geht so ein Wärmestrahler an und erzeugt wieder so ein Wärmefeld wie in der Erstversorgung. Aber im normalen Leben sind die in ihrem Brutkasten drin und man hat so Löcher, wo man die Hände reinstecken kann, wenn man irgendetwas an ihnen tun muss. Und je unreifer die Kinder sind, desto mehr Feuchtigkeit muss man in der Luft, in der sie sind, einleiten, weil sie sonst ganz viel Feuchtigkeit und Wärme über die Haut verlieren. Okay. Und dann also haben die am Anfang sowas wie 80%
Feuchte da drin und dann beschlägt das Haus so richtig von innen wie so ein Gewächshaus. Haben die so einen Lappen da mit drin liegen und wenn du sie angucken möchtest, dann musst du deine Hände reinstecken, von innen erstmal die Scheiben sauber machen, damit du was siehst.
Also warm verstehe ich, aber feucht? Deren Haut ist durchlässig, die verlieren sonst Flüssigkeit über die Haut.
Und also wir fahren dann, also wenn wir nach oben fahren auf unsere Station, die Versorgungseinheiten, auf denen wir sie in der Erstversorgung hatten, die kann man auch so zuklappen, dass man eben alles zumachen kann, damit man über den für uns ja ganz kalten Gang, der ist 21 Grad warm, aber für uns, die wir ja aus 30 Grad kommen, ist es sozusagen Polarklima. Also wenn wir durch den kalten Gang fahren, ist alles abgedeckt und zu, sodass das Kind da sicher und muckelig verpackt drin liegt. Und dann geht es eben nach oben und dann wird es in den Inkubator gelegt. Da drin ist das Beatmungsgerät natürlich weiter angeschlossen, der Monitor und die Infusionen. Die Inkubatoren haben wie so kleine Öffnungen an der Seite, wo man eben die Kabel durchlegen kann und die Schläuche. Und die haben eingebaute Wagen, da hebst du das Baby hoch, sagst dem Inkubator, dass er die Waage nullen soll, legst das Baby wieder hin und dann wird das gewogen. Da muss man so ein bisschen sich überlegen, also die sind ja relativ klein, also wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, 600 Gramm wiegt oder so, komplett ohne irgendetwas wirst du sie ja nie wiegen, weil die ja ein Beatmungsgerät angeschlossen haben und eine Monitorüberwachung brauchen. Dann musst du so ein bisschen was abziehen, eben was du halt mitgewogen hast. Ja, ja, und dann werden sie vermessen, also Kopfumfang, Länge braucht man ja für eine Geburt auch, kriegen Frühchen dann auch, wenn sie eben bei uns da so angekommen sind. Und dann werden sie gemütlich hingelegt und kriegen relativ zügig das erste Ultraschall vom Köpfchen.
Warum macht man das?
Wir gucken eben, ob das Gehirn normal angelegt ist und ob es irgendwo Blutungen gegeben hat. Babys haben ja eine sehr praktische Angewohnheit. Die haben ja noch so eine kleine Öffnung oben im Schädel und deswegen kann man mit Ultraschall das Gehirn ziemlich gut angucken.
Das heißt, das wird auf der Fontanelle dann tatsächlich genau. Ultraschall?
Genau, kann man ziemlich gut gucken, was so passiert. Kann man auch gucken, wie das durchblutet ist.
Nochmal ganz kurz in diesen Erstversorgungsraum, von dem du gesprochen hast. Dürfen die Eltern da mit?
Ja, also wir machen das in der Regel so, dass wir so die ersten Handgriffe machen. In der Regel ist ja die Frau dann auch einfach noch gar nicht fertig. Also je nachdem, ob die spontan entbunden hat oder in einem Kaiserschnitt, muss ja noch die Nachgeburt kommen bei einer spontanen Geburt. Und im Kaiserschnitt, die Frau hat ja halt einen offenen Bauch, den muss man halt zumachen. Und in der Zeit sind wir da tätig und in der Zeit braucht die Frau auch ihren PartnerInnen einfach. Und dann, wenn eben Mama fertig ist und wir fertig sind, dann machen wir Wiedersehen bei uns im Erstversorgungsraum. Und dann kommt eben die Bezugsperson der Mama mit und wir machen dann auch häufig schon so die ersten Fotos und so. Ne, machen wir, ja. Ein bisschen Familien zusammenwachsen.
Cool. Also das findet dann mit euch, bei euch statt. Eigentlich auch total schöner Job, dass ihr das dann alles
macht, ne?
Das ist ja auch ein schöner Moment dann. Ne? Du hast gesagt, man muss ganz genau überlegen, was man für Maßnahmen macht, weil jede Maßnahme ein bisschen Stress für das Baby bedeutet. Mhm. Man liest da im Internet, wenn man sich über dieses Thema einliest, Minimal Handling. Ist das genau das? Also man versucht so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig? Oder was steckt hier dahinter tatsächlich?
Ja, das heißt, dass wir versuchen, unseren Patienten auch in den ersten Lebenswochen und Monaten Ruhephasen zu geben. Das heißt, dass sie zwischendurch auch einfach mal schlafen dürfen und wir nicht permanent irgendwie an sie rangehen und irgendwelche Dinge tun. Das heißt, dass wir uns richtig verabreden. Also wenn ich gerne einen Ultraschall machen möchte, dann gehe ich zu der Bezugspflegeperson und sage, wann versorgst du das Kind? Wann passt das, dass ich das Ultraschall mache? Und dann sagt sie mir, das Kind soll um 11 das nächste Mal essen. Ich würde so um 10:30 anfangen mit der Versorgung und wickeln und so. Und dann darf ich eben einen Ultraschall machen. Offensichtlicherweise, wenn es jemandem akut schlecht geht, geben wir das auf. Also das machen wir nur so lange, dass eben wir uns so dem Rhythmus des Kindes unterwerfen können. Aber im Normalfall machen wir das. Und so dass die Eltern, die dürfen ja immer bei uns zu Besuch kommen. Also wir haben keine Besuchszeiten, die sind immer willkommen. Die verabreden sich dann häufig auch so ein bisschen mit der Bezugspflegeperson, dass wir eben, dass die dann sagen, weiß ich nicht, eben um 11 ist die Versorgung und danach kann das Baby dann auf Mamas Arm gehen oder auf Papas Arm und genau, da so ein bisschen sein.
Also total bedürfnisorientiert auch für das Kind, dass man da nicht einfach immer ständig es anfasst, es rausholt, interveniert, sondern wirklich ihm auch Ruhephasen gönnt. Ne?
Wir versuchen es unseren Patienten angenehm zu machen im Rahmen unserer Möglichkeiten. Das heißt, dass wir, wenn wir an sie rangehen, als erstes so wie guten Tag sagen, dass man eben sie berührt und mit ihnen spricht und sie nicht plötzlich einfach umdreht. Das ist etwas, was eigentlich ja naheliegend ist. Wenn ich schlafe und plötzlich kommt einer und zappelt an mir rum, würde ich auch gerne vorher geweckt werden.
Ja.
Und dass wir eben versuchen,
Licht anzumachen, wenn wir es brauchen, offensichtlicherweise, aber sie auch vor Licht zu schützen, wenn das geht. Das heißt, dass wir so selbstgenähte kleine, ich nenne die mal Sonnenschutz, das heißt eigentlich Augenlappen, dass sie denen eben so ein Stück Stoff über die Augen legen, wenn wir helleres Licht anmachen müssen, damit die da nicht so reingucken müssen. Dass wir versuchen, sie eingekuschelt zu halten, dass wir also, wenn man die wickelt, dass man den Oberkörper weiter bedeckt lässt. Denn Frühchen, wenn man die einfach so nackig auszieht und auf eine Fläche legt, dann sind die ganz fürchterlich gestresst. Also reife Kinder auch, aber die sind so ein bisschen resilienter dagegen, dass wir eben versuchen, sie zu halten und es ihnen gemütlich zu machen. Dann schütten sie weniger Stresshormone aus und sind stabiler und gesünder.
Das klingt jetzt für so einen Körper alles nach ziemlichen Strapazen. Also das sind ja echt krasse Maßnahmen, die ihr da an so einem kleinen Minikörper macht. Wie gut werden denn diese Maßnahmen von den Kindern angenommen und weggesteckt?
Tatsächlich, die sind viel zäher, als man so denken würde. Die haben eine Lebensenergie in sich, die wirklich ganz beeindruckend ist. Aber trotzdem hat es häufig einen Preis, wenn man zu viel mit denen macht. Ne? Dann sind die hinterher erschöpft und dann machen die Atempausen, sodass man das wohl dosiert machen muss, dass man also dann im Zweifelsfall nicht alles auf Mal macht, sondern dass man sagt, okay, wir müssen anspülen und wir brauchen Ultraschall vom Kopf und vom Herzen und es muss auch noch gewickelt werden. Dann macht man vielleicht nicht beide Ultraschalluntersuchungen hintereinander, sondern sagt, okay, jetzt gibt es die eine und in ein paar Stunden gibt es die andere, damit es eben nicht so anstrengend und alles hintereinander für das Kind ist.
Wie ist es bei Mehrlingen?
Ja,
wie versucht ihr die zu versorgen? Also dann hast du hast ja nicht 6 Hände.
Ja, das ist immer irgendwie lustig, weil es einen ja manchmal auch unverhofft erwischt. Also wenn wir das vorher wissen, so wie zum Beispiel momentan haben wir eine Zwillingsmutter, die im Zweifelsfall Frühchen kriegen wird. Und dann sprechen wir uns schon immer so ab, denn halt nachts um 3 sind wir dann im Zweifelsfall nicht genug Menschen für Zwillinge, sodass wir dann eben schon so absprechen, ich bin am Freitag, kannst du mich anrufen, habe ich eigentlich frei, aber und am Donnerstag kannst du so und so anrufen, dass wir so ein bisschen uns irgendwie organisieren vorher. Aber manchmal trifft uns auch das unverhofft. Also ich hatte vor 3-4 Wochen den Fall, dass plötzlich relativ unreife Zwillinge geboren wurden. Und die Frau kam mit Wehen und diese Wehen waren auch nicht medikamentös hemmbar, sodass wir eine relativ kurze Zeit als Vorlauf hatten. Und dann habe ich schlichtweg angefangen, meine Kollegen anzurufen. Hallo, was machst du gerade? Braucht einfach pro Kind mindestens einen erfahrenen Neonatologen und eine erfahrene Schwester. Und wenn es gut läuft, noch jemanden zusätzlich. Also, dass man mindestens 2, besser 3 Personen pro Kind braucht. Das sind einfach dann halt ja viele Menschen.
Ja.
Also
Zwillinge. Also nicht nur 1:1 Betreuung, sondern 3:1 Betreuung.
Genau. Ja, und wenn es Drillinge sind, halt entsprechend mehr. Aber wir sind das gewohnt und es ist dann immer irgendwie so ganz launig. Gerade Drillinge, es sind einfach viele Menschen und es ist immer irgendwie lustig.
Okay. Das macht es wahrscheinlich auch aus, die Arbeit in so einem Perinatalzentrum bei uns. Das sind auch ja sehr spezielle Fälle, manchmal sehr viele Kinder, wie du gerade geschildert hast. Perinatalzentrum Level 1 sind wir. Was heißt denn das für den Laien wie mich genau? Sind unsere Ärzte anders geschult? Haben wir andere Geräte als in einem normalen Krankenhaus?
Das heißt, dass wir erfahren sind in der Versorgung von auch sehr unreifen Kindern. Es ist einfach so, dass die besondere Bedürfnisse haben und dass das im Idealfall Menschen sein sollten, die das ganz regelmäßig tun und nicht so einmal im halben Jahr, sondern regelmäßig. Ich glaube, wir sind immer gut in dem, was wir regelmäßig tun. Und
die Routine. Ne?
Ja, genau. Und das heißt einfach, dass wir eben alle Bedürfnisse erfüllen können, auch falls Kinder besondere Erkrankungen haben, dass wir eben Kinderchirurgen haben, Neuropädiater haben, dass wir also so die ganzen Subspezialisierungen auch bieten können, wenn wir das brauchen.
Okay. Also hochspezialisiert bei uns.
Ja, sodass wir eben auch aus dem großen Umkreis Mütter und Kinder zuverlegt bekommen. Dass wir schon auch manchmal unsere Patienten von weiter abholen müssen.
Okay, ja. Abholen heißt, das heißt, du machst Intensivtransporte, wo du die Babys dir dann selber ins Krankenhaus holst? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also im Idealfall verlegt man ein Frühchen noch in seiner Mutter, also intrauterin. Das ist die sicherste Verpackung.
Ja.
Ein Frühchen sollte, je unreifer es ist, möglichst nicht mehr verlegt werden, weil der Transport allein Risiken birgt. Manchmal lässt sich das aber schlichtweg nicht verhindern, weil eine Geburt so schnell fortschreitet, als dass das nicht mehr funktioniert, dass man die Frau mit dem Kind in sich drin noch irgendwo hinkarren kann. sodass wir im Zweifelsfall eben dann losfahren. Wir haben einen Transportinkubator, auf dem alles drauf ist, was man da so haben kann. Also es ist auf dasselbe Schienensystem montiert, was in einem Rettungswagen drin ist. Da nimmt man die Trage raus und schiebt unseren Inkubator rein. Und also da ist ein Inkubator drauf, ein Beatmungsgerät, Perfusorspritzen, dass man eben Medikamente verabreichen kann und eine Absaugung. Und wir haben einen Notfallkoffer, in dem so alle Dinge drin sind, die man so brauchen könnte. Und damit fahren wir dann los und fahren in andere Kliniken und holen Babys ab, die zu krank für ein kleineres Krankenhaus sind oder zu unreif. Wir fahren in Kliniken, die selber keine Kinderärzte haben. Oder in Geburtshäuser oder auch zu Hausgeburten. Wo halt wir gebraucht werden, fahren wir hin.
Okay, das heißt, nicht immer nur bei uns im Krankenhaus macht ihr die Erstversorgung. Wie muss ich mir denn dann die Erstversorgung vorstellen? Findet die dann im Zuhause, im Geburtshaus, wo auch immer statt? Ihr könnt wahrscheinlich keine Zeit verlieren und sagen, wir holen die erst zu uns ins Krankenhaus und machen da die Erstversorgung.
Im Idealfall findet man einen Ort, an dem es warm und hell ist, an dem man das tun kann. Also so in anderen Kliniken gibt es das natürlich. Die haben auch so Erstversorgungsräume in ihren Kreißsälen und im OP, sodass wir dann da eben hinkommen und vor Ort erstmal stabilisieren, solange bis ein Kind transportfit ist. Und im Idealfall das ähnlich tun, wie wir es auch bei uns tun würden, eben dass wir Atmung und Kreislauf sichern, Zugang legen und mit Mama oder Bezugsperson kuscheln und dann eben das Baby einpacken und losfahren. Sehr selten passiert uns das natürlich auch, dass wir in komischen Situationen landen und irgendwie in einer häuslichen Umgebung Kinder versorgen müssen. Aber das ist zum Glück selten. Also die meisten Kinder kommen in Umgebungen zur Welt, wo man Erstversorgungsräume hat.
Kommen wir nochmal zum Schluss auf die Henrike zu sprechen.
Ja.
Ja, noch sind wir im Perinatalzentrum in Kirchrode. Bald geht's in die Henrike auf der Bult. Wie ist denn da die Neonatologie aufgestellt und dann auch die Erstversorgung?
Ja, also man merkt unseren jetzigen Bau an, dass er nicht für uns gebaut worden ist. Und so dass wir uns im Moment mit so kleinen Begebenheiten halt irgendwie arrangieren müssen, die manchmal einfach unpraktisch sind. Das hängt damit an, dass wir eine Treppe zwischen unserer Station und dem Kreißsaal haben. Das ist irgendwie blöd und unpraktisch. Also jeder von uns ist mal irgendwann, als es wirklich eilig hatte, fast die Treppe runtergeknallt, ne? Wo man auch so denkt, so, das ist jetzt irgendwie einfach wirklich unpraktisch. Oder auch wenn die Mütter einfach noch nicht gut zu Fuß sind, dass die dann halt irgendwie mit dem Fahrstuhl zu uns müssen oder dann, ja. Also wir leben darauf hin, dass wir endlich eine große, schöne neue Station haben werden, die eben ebenerdig zum Kreißsaal ist, sodass man einfach hin und her sich bewegen kann und dass dann auch einfach unsere Räumlichkeiten größer sind. Denn natürlich sind unsere Patienten klein, aber ihr ganzes Geraffel, also ihr Equipment ist es nicht, sodass so ein Neo-Intensivplatz schon auch viel Platz verbraucht. Weil einfach unsere Patienten dann einiges an Maschinen um sich herum haben, die übers Wachen und ihm helfen. Und es wäre so schön, wenn man einfacher auch Erwachsenenbetten in unsere Räume schieben könnte. Das tun wir natürlich knallhart trotzdem. Wir schieben einfach alles andere zur Seite, damit dann Mama, wenn es ihr irgendwie noch nicht gut geht, auch halt im Bett zu uns kommen kann. Und das wäre schön, wenn man nicht immer den halben Raum umräumen
müsste. Das wüsste der Henrike anders?
Ja, das wird gut. Genau, so dass eben, das ist für uns wichtig, dass wir eben auch die Mütterbetten da gut positionieren können.
Das ist ein schöner Abschluss in die Zukunft, in die nahe Zukunft, weil die Räume der Neonatologie, die sind fertig in der Henrike tatsächlich. Du hast ja auch schon gesehen.
Ja, es ist alles sehr schick und schnieke und ja.
Ja, ich finde auch ganz muckelig und ganz tolle Farben und es ist wirklich, man fühlt sich da sehr wohl, wenn man da durchgeht.
Ja, und gleichzeitig bietet es uns etwas mehr Platz, unsere Patienten passgenauer zu versorgen. Das wird eine gute Sache sein, da freuen wir uns sehr drauf.
Ja, schöne Abschiedsworte, individuell, passgenau, bedürfnisorientiert. Das ist eure Versorgung, Erstversorgung bei den kleinen Frühchen, aber auch bei den Reifgeborenen. Ihr seid für alle da.
Genau.
Ganz lieben Dank, Marlene, dass du heute bei mir warst.
Sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal. Danke.
Gerne.
Geburtskanal, der Podcast für den besten Start ins Leben. Eine Produktion für Henrike, dem Mutter-Kind-Zentrum in Hannover.